Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Pops, pops. Pops, 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 pops.
Oh Gott, yes!
Holy mac and cheese balls.
Are you okay?
Amazing, I am, man.
Ach, ja. Dieser Marzipan, großartig. Einer der besten Teamradios des Wochenendes.
Amazing.
Ich will jetzt mal von dir wissen, liebe Caro, wie war eigentlich deine Woche? Was ist Aufregendes passiert? Beziehungsweise, was war aufregender als dieses Rennen bei dir?
Meine Woche war unglaublich stressig. Deswegen fand ich das schön, dass da so ein ruhiger Gegenpol war. Ich war sehr entspannt während dem Rennen. Ich war überhaupt nicht gestresst. Das war schon sehr angenehm.
Ich habe die Woche meine Kaffeemaschine entkalkt. Das war auch spannender als das Rennen.
Oh.
Und natürlich haben wir auch heute wieder einen Gast, nämlich Glenn Dunbar. Und das ist der Teamfotograf von Aston Martin. Und der wird uns heute auch erzählen, wie bei ihm so das Rennwochenende ausschaut und wie er eigentlich so unfassbar geile Fotos macht. Was auch sehr lustig war vor dem Rennen, da ist ja die spanische und die katalonische Hymne gespielt worden mit Bläsern. Und da war einer dabei, der hat ja die ganze Zeit schief gespielt.
Wirklich?
Da habe ich gedacht, also wir sollten in Österreich unsere Blockflöten auspacken und mit den Blockflöten dann die österreichische Hymne spielen am Startgrid. Das würde ich irrsinnig gern machen.
Also Beate, machst du das dann?
Ja.
Cool.
Ich meine, ich kann auch nicht Blockflöte spielen, aber ich glaube,
das muss ja niemand wissen.
Da kommt schon sowas raus wie der eine Bläser. Ich habe ja mehrere Flöten, weißt du? Ich war ja als Kind, war ich ja natürlich Musikschule und ich habe viele Flöten. Das lernen wir schon. Du bist ja auch dabei, du lernst das auch.
Also machen wir
ein Blockflöten-Trainingscamp.
Genau, das Family One Blockflöten-Trainingscamp. Ja, bereiten wir uns vor auf Spielberg.
Finde sehr ich gut. Schön. Ich merke, ich bin noch immer ein bisschen gedämpft vom Rennen. Also ich bin da auch noch so, ja. Obwohl im Endeffekt muss ich ja sagen, also unterm Strich, ich habe ja überhaupt keine Erwartungen in das Rennen selber gehabt. Unterm Strich muss ich trotzdem sagen, so mit Strategie und nach dem Start vom Verstappen war es jetzt eh nicht so leiwand. Es war ja auch richtig Fahrt ohne den ganzen Track-Limit-Chars.
Jetzt gewöhnt man sich ja. Man gewöhnt sich an die Track-Limits und dann...
Das habe ich fast ein bisschen vermisst.
Beate, hattest du ein Highlight? Ist irgendwas in diesem Rennen passiert, wo du dir gedacht hast, oh, oder ah?
Ja, und zwar, das hatte ich schon mal, dass ich genau mit dem begonnen habe. Das war der Start von Mick Schumacher. Man hat ja da immer nur den Blick auf die ersten paar Plätze. Und dann schaue ich... Und dann denke ich mir, Mick Schumacher auf 16?
Ja.
What the fuck ist da passiert? Eben beim Tsunoda vorbei und weil man denkt, wow, also der hat echt einen ziemlich coolen Start hingelegt. Bei dir? Highlight? Dieser eine Wow-Moment?
Ich hatte auch Mick Schumacher im Blick, nämlich wow, er kämpft gegen Russell. Und es war schön, schön zu sehen, dass man auch einmal ein bisschen in den hinteren Teil des Feldes gesehen hat. Und was ich sehr spannend fand, auch war mal ein Teamradio, nicht von Team zu Fahrer, sondern von Team zur FIA.
Michael, Blue Flags. Michael, this guy makes us lose the position.
Toto sprach zu Michael Macy und ich habe gedacht, wow.
Passiert das öfter, aber wir hören das nie, weil man denkt, oh mein Gott, ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. Dann beginnen wir heute mit Haas.
Ja.
Fangen wir mit den guten Sachen an.
Mick Schumacher, großartig.
Eben, der war ja in der Quali auch schon schneller als Latifi. Es ist tatsächlich so, dass der bessere Haas-Fahrer den schlechteren Williams-Fahrer anscheinend ohne Probleme schnupfen kann, sozusagen. Das war beim letzten Rennen auch schon.
Ja.
wo Mick Schumacher den Latifi überholt hat, wo man auch gesehen hat, okay, Williams kommt da mit Wind überhaupt nicht zurecht. Und da jetzt wieder hat man richtig taugt. Und vor allem eben auch, wie du es schon gesagt hast, das Battle mit dem George Russell, da haben wir auch kurz gefragt, so, was ist mit Williams eigentlich los? Einmal battelt sich der George Russell mit dem Bottas
um
Punkte und dann battelt sich der Williams mit einem Haas, wo man denkt, was?
Ja. Ja, da habe ich mir auch kurzzeitig gedacht, was passiert da gerade? Aber war schön zu sehen. Vor allem, da sieht man, dass der Mick wahrscheinlich wirklich das Beste aus diesem Auto rausholt. Und mich würde es interessieren, ob sie da irgendwas verändert haben.
Es hat ja auch der Mick Schumacher gesagt nach der Quali mit, hey, das Auto hat sich richtig gut angefühlt.
Mhm.
Und auf der anderen Seite hast du aber den Marzipan, der sagt, das ist doch unfahrbar, das geht doch nicht.
Naja, und unfahrbar. Es fährt. Das ist jetzt so mal,
ja.
Es fährt. Es steht nicht, es fährt.
Es ist auch da der Abstand bei dem Rennen wieder gewesen.
Mhm.
Der war ja wieder Welten hinter seinem Teamkollegen. Und das allein ist ja schon eine Tatsache, dass das einfach nur wehtut. Marzipan mit seiner 3-Grid-Penalty ist schon auf Position 20. Ach, irgendwann startet er in Monaco, dann noch einmal in Barcelona, wenn er wieder Strafen kriegt oder so.
Voll.
Also der Herr verscherzt es sich wirklich mit einem nach dem anderen.
Ja, und vor allem auch mit Toto Wolff, wie man gehört hat. Also da, es war sehr, sehr spannend, dieses Teamradio.
Hatte schon begonnen beim ersten Training, wo er nach nicht einmal 3 Minuten sich das erste Mal schon gedreht hat. Und Charles Leclerc auch schon gesagt hat, der wird das nie lernen. Und das Traurige ist tatsächlich, der Marzipan wird leider so lange bleiben, bis sein Papa pleite ist.
Hm.
Solange der Geld hat, wird er, glaube ich, auch in diesen Haas dann drin sitzen. Du kannst auch als Teamkollegen auch keinen ins zweite Auto setzen, der eben einen Marzipan dann gut aussehen lässt. So einen Fahrer findest du nicht.
Das stimmt. Weil man sieht ja, Mick entwickelt sich weiter, entwickelt scheinbar das Auto weiter und kämpft wirklich um Platz 16. Nikita sitzt ein bisschen hinten drin und fährt.
Er ist halt dabei.
Yuki Tsunoda war auch kurz dabei und dann wieder weg. Leider Gottes.
Wir kommen jetzt also zu Alpha Tauri.
Yes.
Yuki wirklich Pech gehabt auch. Das hat er ja in einem Training auch schon gehabt, wo er die Curbs drüber gefahren ist und da auch schon am Engine Stop war auf einmal. Und dann hast du das da halt auch wieder. Ich glaube, da ist irgendwas locker.
Ja,
irgendein Kabel ist da locker.
Oder Schrauben. Wir ich zwei glaub, Mechanikerinnen wir mit der Ferndiagnose. Klar, klar. Da ist irgendwo ein Kabel locker. Ja, klar, klar. Sehr, sehr
und der
schade.
Yuki, der nach der Quali gewaltig herumgeschimpft hat, mit was da los ist, was mit dem Auto los ist. Das ist jedes Mal anders. Es kommt ihm vor, als ob das ganz ein anderes Auto wäre.
Mhm.
Und piep, piep, piep. Und da wirklich dann Kritik dafür geerntet hat. Weil das war halt schon, man darf halt nicht vergessen, die ändern halt diese Einstellung und diese Einstellung. Mhm. Und wenn du als Rookie dann wirklich mit komplett neuen Einstellungen fährst, ja,
natürlich
du jetzt.
Ist es dann neu. Ist ja klar.
So ist es. Aber er hat sich dann auch entschuldigt, dass er eben so reagiert hat und er war halt extrem enttäuscht und so. Und da merkst du halt, dass er noch jung ist und dass der halt noch ein bisschen sein Temperament zügeln muss.
Ja.
Es war lustig am Anfang, das Ganze, piep, aber wenn das dann solche Ausmaße dann schon annimmt, da muss man mal auf den Tisch hauen und sagen, Yuki, wir können dich zwar nicht noch einen Kopf kürzer machen, weil sonst bist du ja gar nicht mehr da, aber ja.
Ja, ich glaube, das ist ziemlich schwierig auch, sich da in solchen Situationen diese gesamte Emotion zurückzuhalten, weil das ist ja alles neu, das ist alles spannend, vor allem im ersten Jahr, im Rookie-Jahr. Ja, aber ich glaube, das ist ein Step-by-Step-Ding.
Wieder nicht ihr Wochenende, weil Gasly, gut, der ist zwar 10. geworden, aber die 5-Sekunden-Strafe war das unnötig. Hey, Pierre, du weißt genau, wo du dich hinzustellen hast am Startgrid. Nicht über die Linie.
Ja, aber er hat sich ja ganz okay recovered. Also wenn man bedenkt, dass er einen nicht so optimalen Start gehabt hat und dann im Endeffekt trotz der 5 Sekunden doch noch auf Platz 10 gekommen ist und einen Punktteil mitgenommen hat, kann man ja sagen, es war ja okay.
Da ist halt wirklich blöd, wenn da schon wieder nur ein Fahrer dann mit dabei ist von einem Team, das sich halt so viel erwartet hat.
Ja.
Oder wo ich auch geglaubt habe, dass die einfach viel besser dastehen werden. Ja, auf das große Comeback von Alpha Tauri warte ich noch, dass die auch wieder so stark sind, wie sie letzte Saison aufgehört haben. Vor allem bei Gasly, dass der wieder in die eine Form reinkommt. ja, in der letzten Saison aufgehört hat. Dann machen wir als nächstes Aston Martin.
Sie.
Es war ein typisches Aston Martin-Rennen, wo man sich nichts erwartet und es ist genau auch das eingetroffen.
Ja, ich finde es schön, dass es mittlerweile diesen Ausdruck gibt mit oder von dir, dieses ein typisches Aston Martin-Rennen.
Der Boxenstopp von Vettel mit den 4 Sekunden, da denkst du ja auch so, oi, 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 oi.
Die kommen nicht ganz in die Gänge.
Das Problem, glaube ich, bei Aston Martin ist tatsächlich, das ist ein Team, das viel Geld hat, aber nicht weiß, wohin mit dem Geld. Na, die kopieren einen Mercedes und dann, wo sie richtig gut sind, und dann kacken die so ab, weil man denkt, noch immer, es war ja letzte Folge schon komplett das Gleiche.
Ja.
So, was ist da schiefgelaufen?
Ich habe ja was nachgesehen in meinen Notizen vom letzten Wochenende und habe gedacht, so, okay, was stehen da? Steht ja fast 1:1 dasselbe wie beim letzten Rennen.
Unauffällig. Wollen wir das für Monaco auch gleich aufnehmen?
Ja, nehmen wir es dann gleich. Ja, voll.
Das schneiden wir raus und kopieren wir dann beim Monaco-Rennen wieder rein.
Ja. Also wir hoffen zwar nicht, aber wir bereiten es vor auf ein Copy-Paste. Ja, ich hoffe für Aston Martin, dass sie kein Copy-Paste machen dann im nächsten Rennen. Ja, ich hoffe, dass der Stroll dann sich noch einmal ansieht, wenn man von der Strecke abkommt. Gibt es ja da eine Begrenzung. Durch diese Begrenzung muss man da fahren und nicht dann wieder auf die Strecke. Just saying. Also Strolly, vielleicht soll er sich das noch einmal anschauen.
Kommen wir zum nächsten Team.
Aber was ich Positives zu Aston Martin, ich mag die grüne Farbe. Also ich finde das toll. Ich mag das ganze Design. Schaut fancy
das
aus,
stimmt,
auf der Strecke, schaut schön aus und sehr schöne Farbe. Taugt mir.
Alpine. Ich bin so überrascht von Ocon. Oh mein Gott, ich freue mich so mit dem. Die Quali allein war ja schon großartig. Der ist ja da Fünfter geworden. Und das Rennen, das war ja okay-ish.
Ja.
Also wenn du eben so vergleichst mit den ganzen Konkurrenten, die du hast, das war richtig gut. Und wer war auf 17? Alonso nur. Hinter Latifi.
Also man sieht, Ocon kommt mit dem Auto besser zurecht als Alonso.
Ja.
Punkt.
Eine beinharte Analyse von der Caro.
Ja, ja.
Bin ich echt auch schon gespannt, wie es bei Ocon die restliche Saison dann noch weitergeht. Also wenn der da jetzt ständig immer dazu lernt und so, das wird, ich glaube, der wird noch ein paar richtig coole Ergebnisse reinfahren.
Ja, und der ist doch immer wieder in so in Punkterängen drinnen, also... Was ich aber schön fand bei Alonso, da gab es dieses, ich vermute, es war Runde 31 oder so, da gab es ein cooles Battle zwischen Alonso, Giovinazzi, Vettel und irgendwie Gasly. Das fand ich da so schön, dass da so das dazu wullert. Da war was los. Da bin ich kurzzeitig wieder aufgewacht, aber dachte, da ist es los. Ja, und dann ist er wieder weitergegangen. Ich habe mir einen Kaffee gemacht.
Ja, ich habe überlegt, ob ich kurz vielleicht der Waschmaschine zuschaue.
Ja.
Dreht sich ja im Kreis. Und, was ich ja jetzt noch sagen wollte eigentlich, liebe Hörer von Formula One, ihr könnt uns auch gern sagen, wie falsch wir eigentlich liegen. Dann schreibt uns einfach ein E-Mail an
box@formula1.at.
Und wenn ihr meint, dass wir richtig liegen, dann könnt ihr uns einen Leclerc ausgeben für unsere Expertenmeinung, um das zu belohnen.
Absolut.
Ja. Und liebe Caro,
ja,
wie kann man die ganzen Infos finden, wie man uns einen Leclerc ausgeben kann?
Ihr geht auf unsere Website www.formula1.at und findet dort alle Informationen, nämlich Leclercs. Leclercs. Und für Leute, die diesen Podcast zum ersten Mal hören, Leclercs sind Eclairs. Also wir essen nicht den Leclerc, den Charles Leclerc, sondern die Mehlspeise.
Der hat fast keine Familie mehr, weil ich alle aufgegessen habe.
Nein, wir sprechen hier schon von Mehlspeisen.
Unser heutiger Podcast-Gast, das ist ein schwieriges Wort, der Glenn Dunbar, der ist Teamfotograf von Aston Martin. Und eben als Fotograf, wie schaut da eigentlich ein Rennwochenende aus? Wie läuft denn das überhaupt bei dir ab?
Yeah, the Grand Prix weekend, obviously 2020 was a lot different with it being a COVID year, so I kind of talk you through a normal weekend in 2019. Generally, we would fly on the Wednesday for European races, but earlier for the long hauls in Australia, we kind of go on the Sunday or even Saturday evening. We'll see time difference and length of flights, a little bit of time to accommodate to the environment you're in, and also a bit of time, you know, you can put your feet up down by the seafront and have a glass of rosé is great. So yeah, the long haul ones we fly a bit earlier, but normal European we'll fly on the Wednesday. Thursday be the first day at circuits. It's the media day, so you have the sort of the track walk that the drivers do. You also do a track walk yourself generally, just to see if anything's changed, any holes have been covered up by signage, that kind of stuff. Catch up with your clients as well. So on the Thursday we'd always have a little photo meeting with the team, discuss any sort of briefs or anything in particular that they have, and then hopefully get out of the circuit quite quickly and enjoy a bit of the local cuisine and have a drink with your colleagues. Friday, obviously the day when everything starts getting a little bit more exciting. Generally, I'd spend FP1, half of it in the garage, then try and get out on track somewhere to get some action. Rush back in. You'd normally have someone from marketing sort of chasing at your heels, going, we've got a pit lane walk going on, we've got guests that need to be photographed, da 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 da. So between FP1 and FP2, it's just like this manic bit of time where you're photographing guests, photographing driver appearances. Maybe you have to go up to Paddock Club to photograph a driver appearance up there. Try and grab a sandwich. Generally, it means stuffing your face whilst walking down the paddock with a sandwich in hand. It's not because photographers don't have any manners. Actually, yeah, for a few manners. But yeah, it's like the only time you can grab something to eat. Go straight into FP2, go out on track somewhere, try and find a good place to go. You kind of keep your fingers crossed and hope after FP2 you're quite quiet. But then again, you never know what the team may have in store for you. There might be evening events. You've got a photograph in a motorhome, in a hospitality, or even evening events. So Friday is generally a pretty manic day where your feet doesn't touch the ground. Saturday, similar. It just seems to be a little bit less manic. It's only an hour per session. Generally, the amount of guests are a bit less on the Saturday because you kind of follow the drivers everywhere. So wherever they go to meet guests, you're kind of behind them, following them to take pictures. Generally, Saturday in the evening, very few events will take place because obviously the drivers want to get their beauty sleep for the next day. Sunday, we will get in about 5 hours before the start of the day, for the start of the race. It's like a big countdown timer when you get in and you're sort of almost counting down the hours or minutes to the race. But again, it will start off generally when you have the first pit lane walk, guests come in, pictures of them hanging around the front of the garage, pictures of them with the car. Support races, if you're not double booked with something to do with a team or a client, you'll be expected to photograph some of the support races. And then the sort of the preamble of the race starts. You've got the driver's parade, which you try and capture some portraits at. You've got the whole grid ceremony and the national anthem and the guys getting out of the car, getting back in the car. Generally, you kind of leave before the guys get back in the car because, one, you're meant to by the rules and regulations, and two, if you don't, you generally don't have time to get to the place on the circuit. So then, yeah, it'd be a mad rush to get to your corner if you're doing the first turn start shots, or if you're somewhere else with all your gear, get the race under your belt. I tend to look at the race as an hour and a half session, almost, sort of like compartmentalize it a little bit so it's not too daunting. Get the race done, get back to the paddock so you can get through the pit lane for Parc Fermé and podium. And then if one of your drivers happens to be in the top three, the teams always tend to do a team picture, get that done and sorted after they come back from their post-race interviews, do a bit of editing. We send all our stuff straight back to London because we've got people back there that can look after it. But maybe there's some pictures you want to put your own personal sort of touches to. And then get the hell out of there.
Wow.
Pretty busy.
Yeah, your feet, as a photographer for an agency, your feet doesn't touch the ground.
Do I have an iWatch or something like that to check how many kilometers you're walking during the weekend?
I do, but on my phone, there's the health app on my phone. So, example, somewhere like Monaco, walking is crazy, the amount of steps you put in. I can't remember the exact kind of distance, but in Monaco, you know, hitting kind of like 35,000 steps a day.
Athletic, so very athletic.
Yeah, about maybe 20, 22, 23 Ks. Other races is less. definitely Monaco. It's one of the big walking races. So is the Super as well.
So how many photos do you take during a race weekend? Millions?
No, not quite millions. It depends on the race, where we at that point. You know, for example, Monaco is a very busy race for us. So you're looking at, what did I put down? Looking at probably from Monaco, about 12,000 images by the end of the weekend. Quieter races, your home race in the Red Bull Ring. For us, it's not a very busy race, so probably about 8,000. Just depends on how busy, how many extra events you got to cover, how many driver appearances, how many meals and dinners and all that.
And how do you find, because you told us you do a track walk, do you see the perfect spot where you can, where you stand and you know, okay, this is the perfect spot for taking pictures?
So the places we go around on the circuit are places that we have kind of historically always gone to, because we know there's plenty of angles there. Obviously, our time on circuit's limited. So Friday, you've got the 2 1.5-hour practice sessions. But the cars don't go round for 1.5 hours. You know, they do their little short little stints and come back in. So the actual time of photographing the cars is quite limited, especially if you work for quite a few teams, as LAT Motorsport Images do. So it's through kind of historically where you can go. So you'll go somewhere where you know you can get some shots, but then also get those shots in the bag, which are generally like the bread and butter kind of imagery that the partners needs, that the team needs. And then if you can get that done quick enough, you've got a little bit of time to experiment. I think now I'm more experienced and being in the game a bit longer. I've got a little bit more control if I see somewhere on the track walk where I think, oh, that might make a nice picture. I can go to my boss again, even though I'm freelance now. He runs the agency and we always have a discussion about where everyone's going. And if I say something I've seen that could work through working for him for many a year, he'll generally say to me, yeah, go off and do that. I think it's going to be a nice shot. But yeah, generally it's through sort of historic places we know, which is good to go to.
Was sind eigentlich so jetzt deine Lieblingsfotos, die du selber gemacht hast?
What is your favorite photo and what's the story behind?
If you speak to anyone, I'm not very good at favorites. I'm quite indecisive. So favorite song, favorite movie. I've got a list, you know, which I like, depending on what kind of mood I am, depends on what I like. So I thought quite long and hard over this question. And there's three pictures that spring to mind. So I'll quickly take you through the three pictures. So the three pictures for me, I'll start from this year, was one of them that's going to go down just because of the feeling of elation after Checo winning his first race, was the shot I did of him in his driver's room. He's there set on this massage bed, sort of had his shoes, racing boots were just thrown on the floor. I think he had his suit was half down, so he was just in his Nomex top. There was the trophy on the table. That was the Mexican flag. And he was on his mobile phone, must be to family and stuff. And just this sequence of shots of one shot is his hand is in his head, you know, like totally can't believe it. Another frame was him smiling, literally the biggest smile in the world. You couldn't get a bigger smile than that. And just have access to go in there. There was no member of the team in there. There was only Checo, his trainer and his manager. And I kind of like followed in afterwards. I was like, can I? And they're like, yeah, come on in. And I just sat there quietly in the corner and just quietly just snapped off frames when he was talking. And it's just such a private moment after such a, you know, your first race win. I just felt extremely lucky to be in.
Wow.
I just loved the picture. And the funny bit at the end of that was the fact, obviously at the start of the race, there was an incident and he was kind of punted off by Charles Leclerc. We were kind of done taking pictures, and Checo was like, I'm gonna get changed now. And I was like, okay, I'll get out, because you know, underneath the Nomex there's nothing else there, so I didn't really want to hang around for that. So I literally go and open the door to go out, and now it's Charles Leclerc standing there, like Ferrari entourage around in his TV camera. So I'm like, oh, hello. And it's like, oh, can I come in? I'm like, well, I'm just a photographer. I'm not the right person to ask. But he's getting changed at the moment. Oh, but can I go in? It's like, no, I think probably just wait a couple of minutes. And so then I saw the PR and comms people from Racing Point. I'm like, can you just deal with this? I'm not sure what's going on here. So it was Leclerc coming back to apologise to Checo about what happened at the start, which it shows, you know, what a stand-up guy Leclerc is. But there's a very funny moment of opening the door and there's Charles Leclerc. You know, can I come in? Not really. He's not got many plays on it at this moment. No, that was very funny. That just added to the whole moment. Moment photo. There we go. That's one in both of those. Still talking about Leclerc. Another favourite picture of mine is from, when would it have been, 2019 maybe, around Dagna 1 at Suzuka. A rear shot of Charles Leclerc in his Ferrari, but the car is just massively loaded up, and it just shows you all the forces involved in a Formula One car, which then makes you realise about the force that the driver themselves must go under driving at the speeds they do. And it's just a fall in the frame rear shot of this Ferrari. And it's just shows you what Formula One is. It shows you those forces. It shows you how dramatic it is. And even Leclerc picked up on it, and he contacted me through social. And unlike a lot of drivers that would just rip it off of social, he asked if he could use it. He paid for it. And just, yeah, completely stand up kind of guy. So, you know, for a driver to sort of see one of your pictures and want to use it in that fashion is, yeah, it's a big sort of thumbs up, really. Yeah, makes you smile.
Und Fotos von Glenn könnt ihr euch natürlich anschauen, und zwar auf seiner Instagram-Seite. Natürlich hat ein Fotograf eine Instagram-Seite.
Of course.
Folgt ihm, der macht echt großartige Fotos, und der ist ja auch immer dabei bei Stroll und Vettel und Co. Einfach Glenn mit Doppel-N Dunbar suchen und finden und folgen. Und schreibt sie in eine Nachricht und richtet liebe Grüße von Formula One aus.
Voll, voll. Das wäre schön.
Ja, dann kommen wir zu den nächsten Teams. Wir haben ja doch noch ein bisschen was zu besprechen. Machen wir jetzt wirklich wieder mal was weiter, was wirklich schnell geht, weil dann können wir da auch ein Hackerl drunter machen. Alfa Romeo! Also,
ich hätte jetzt so gehofft, dass wir gleichzeitig dasselbe sagen. Das wäre so cool gewesen, aber Alfa Romeo.
Bei Alfa Romeo war ja der skurrile Boxenstopp mit dem Reifenschaden beim Giovinazzi,
oh,
wo die
Mann.
Auf ihm warten und die Reifen wechseln wollen. Und dann sehen die, ups, der hat einen Reifenschaden, das ja.
Der
müssen wir auswechseln.
Batschen. Der hat einfach einen Batschen drin gehabt.
Ein Plattfuß für die deutschen
ja.
Hörer.
Ja. Und sie mussten dann schnell neue Reifen aus der Box holen, und das war einfach... Also mir ist da, das war einer der einzigen Momente, da gab es dann noch ein, zwei, wo ich wirklich dann einen kurzen Stressmoment hatte.
Da war halt wirklich das Glück, dass die das halt in der Safety-Car-Phase gemacht haben, wo du halt nicht allzu viel verlierst, ich meine doch auch genug, aber ja.
Ja.
Und am Strich kann man sagen, die haben wieder was Spektakuläres. Also die haben wenigstens eine Geschichte, die man erzählen können. Beim letzten Mal der Raikkonen, der nicht auf die Strecken schaut, sondern auf die Knöpfe und dann in den Giovinazzi leider reinfährt und dann raus ist. Und jetzt eben die Geschichte mit dem Boxenstopp, wo die einen hinigen Reifen haben. Wo ich mir denke, wie geht das? Wie geht das? Wäre ich Reifenbeauftragte, ich würde ja die Reifen, ich würde nur dort stehen und schauen, ob eh alle noch ganz sind.
Ja, gute Frage, und was da passieren kann.
Puh. Ja. Machen wir weiter mit Williams.
Super Doppelstopp. Also fand ich sehr gut. Da ist nichts schief gegangen.
Stimmt.
Das war solide, fein. Und ich habe Williams eigentlich selten, oder eigentlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass die mal einen doppelten Boxenstopp gemacht haben. Tolle Crew. Die Crew ist nicht nur lustig, sondern hat auch einen Doppelboxenstopp hinbekommen. Super.
Und stell dir vor, die hätten jetzt auch noch ein richtig gutes, schnelles Auto. Was die dann alles machen könnten.
Ja, ich träume nachts davon.
Weil am Anfang der Saison war ich noch so geheilt mit, oh mein Gott, wie lange wird es dauern, bis George Russell endlich einen Punkt macht? Und jetzt denke ich mir so, ob der die Saison überhaupt einen Punkt macht?
Ja,
ich bin mir da nicht mehr
Punkt.
So sicher.
Also ja, der rafft sich schon wieder auf. Ich glaube an den George. Der soll sich jetzt
Er kann ja nichts dafür, wenn mit der Schießel nichts weitergeht.
Ja, die sollen jetzt einfach wieder die Einstellungen nehmen von vor ein paar Rennen. Die wieder so einstellen, damit der George wieder Gas geben kann. Nur das nächste Mal soll er nicht mit Bottas zusammencrashen. Und dann hat er einen Punkt. Und dann können wir endlich in einer Formula One-Folge sagen, Williams hat einen Punkt.
Also die müssen wirklich schauen, so, dass wirklich alles rundherum passt. Also da darf kein Wind gehen, weil sonst ist ja auch wieder
schlecht.
Feuer am Dach. Und da geht ja dann auch gar nichts. Mhm. Da frage ich mich auch, haben die keinen Windkanal? zum Testen?
Vielleicht ist der Wind
oder
nicht
haben
so stark.
Die einen aber vergessen einzuschalten? Die sollten mal den Knopf drücken und dann werden sie sehen. Oh, das ist das!
Also.
Das haben wir die ganze Zeit vergessen, oh mein Gott. Und wenn die den Knopf finden, wo sie den Wind im Windkanal einschalten können, dann, meine Liebe, dann wird es Punkte für Williams geben.
Bärte, Reifenbeauftragte und Windkanalbeauftragte, dann bei Williams.
Oh Gott, ja. Und sonst, Latifi war auch mit dabei, solltet ihr das vergessen haben, weil der war einfach...
Da.
Das war's. Mehr gibt's über Williams tatsächlich
Nein.
auch nicht.
Nein.
McLaren.
Die Orange Boys. Du, beide haben einen Platz gewonnen.
Aber sie haben sich dieses Wochenende wirklich mal Ferrari geschlagen geben müssen. Die sind da jetzt echt knapp beieinander. Also McLaren-Konstruktionswertung sind Dritter mit 65 Punkten und Ferrari 60.
Mhm. 5 Punkte.
Also da dürfen sich die neuen Fahrer vor allen Dingen keine Fehler mehr leisten. Wenn man bedenkt, der Ricciardo, der wird ja schon besser. Der
das
ist da jetzt schon bald angekommen.
Ja?
Ja.
Ja. Sagen wir es so, sie waren nicht so auffällig wie bisher. Mhm. Aber sie waren eigentlich ja, solide und ich fand es auch mal schön, dass der Ricciardo weiter vorne war.
Wenn du dann merkst, ah okay, das mit dem, man kommt schon langsam ins Gefühl des Autos dann rein und weiß genau, so kann ich es machen, so sollte ich es lieber lassen.
Es wird schon.
Was ich mir jetzt auch letztens gedacht habe, bei den ganzen Fahrern, die Teams gewechselt haben, tut sich Ricciardo im Moment am leichtesten. Weil der Perez, der struggelt und hat Probleme, der Sainz auch noch nicht so wirklich dort angekommen, wo er eben ankommen will. Vettel,
ja.
Und eben Ricciardo, von denen die Teams gewechselt haben, hat sich da am schnellsten, glaube ich, jetzt reingelebt in diese neue Rolle, in dieses neue Team, in dieses neue Auto.
Bin gespannt, wie es da weitergeht bei den Orange Boys.
Nächstes Team. Ferrari! Wie toll war das wieder? In Imola waren ja die Ferraris ja auch jetzt punktemäßig wirklich gut da, aber da haben sie halt wirklich von den Fehlern von den anderen profitiert. Mhm. Also da haben die ja auch sehr viel Glück gehabt, dass die eben so weit vorn gelandet sind. Und jetzt beim Rennen ist Leclerc einfach dort gelandet, weil er einfach gut war. Der Start allein schon von ihm.
Oh, das war richtig schön.
Der ist da beim Bottas vorbei, so, oho, ich würde da gern wissen, was sich der Bottas gedacht hat mit, oh scheiße, jetzt überholt mich ein Ferrari.
Ja. Echt cool.
Unterm Strich muss man halt trotzdem sagen, ich würde es dem Leclerc ja auch sehr vergönnen, wenn der auch wieder am Podium stehen würde. Aber der braucht halt wirklich extrem viel Glück. Der braucht halt wirklich extrem viel Glück, dass es wirklich sich so ein dritter Platz ausgeht. Da braucht es ganz ein verrücktes Rennen, wo ganz viel passiert. Mal schauen, ob das... Es sind ja noch ganz viele, viele, viele Rennen und wer weiß, vielleicht wird das ja noch was.
Ja. Man muss auch sagen, bei Sainz, der hatte einen, ja, auch nicht so optimalen Start, aber der hat ganz schöne, tolle Überholmanöver in diesem Rennen da gezeigt. War super und ich finde es auch schön, irgendwie zu sehen, dass der Sainz jetzt auch wahrscheinlich noch nicht so weit vorne ist, wie er sich's vorgestellt hätte, aber ganz gut performt. Wenn man das vergleicht mit letzten Jahr Vettel und Leclerc... Es ist echt schön zu sehen, dass Ferrari dieses Jahr weiter vorne ist.
Ich habe ja mir wirklich gedacht, so wie es im geheißen hat, Sainz wechselt zu Ferrari und da waren sie ja gerade echt nicht so on top.
Ja, und McLaren war da so richtig on top, aber.
Genau, dass Zeit, ich Sainz gedacht habe, oh mein Gott, wo wechsle ich da jetzt hin? Aber der wird jetzt auch, glaube ich, froh sein, dass es doch jetzt besser läuft als erwartet.
Mhm. Voll.
Red Bull! Verstappen Zweiter, Perez Fünfter. Ja, da hast du halt auch einen Fahrer im gleichen Auto, nur halt nicht so schnell.
Ja, es war ein super Start für Verstappen. Super. Wobei ich wirklich in der Sekunde gedacht hätte, die schießen sich jetzt beide raus.
Ja, aber ich glaube, da ist bei jedem kurz einmal das Herz stehen geblieben.
Ja, auf jeden Fall.
Es wird jetzt dann auch schon viel diskutiert mit, hat Red Bull einfach die falsche Strategie gehabt? Und ich finde, man muss halt sagen, er war halt unterm Strich der Red Bull zu langsam. Das Skurrile war ja der erste Boxenstopp von Verstappen, der nicht geplant war, sondern der Verstappen beschlossen hat, ich fahre jetzt in die Box.
Ja.
Deshalb hat er auch so lang gedauert. 4,2
Sekunden.
Hintere Reifen noch nicht da. Der ist ja dann erst hergekommen. Weil ich denke, wie kannst du das machen? So, ich fahre jetzt in die Box, ich komme mal vorbei. Man muss ja da darüber geredet haben mit, okay, passt, wir richten alles her, ja, weil es geht um was. Und dann kannst du nicht einfach entscheiden, ich komme jetzt, seid doch gefälligst da. Das kann nicht mal ein Sir machen.
Am Anfang hat man ja gar nicht gewusst, was da jetzt passiert. Klemmt da irgendwas und dann sieht man einen schnell laufen mit dem Reifen. Puh.
Ich glaube, da gibt es da in dem Moment Redebedarf noch, was da los war, wie das passieren hat können. Und es hat ja auch so lustig ausgeschaut, vor dem Verstappen-Stopp ist er direkt vor ihm der Marzipan gefahren, der quasi zu Runden gewesen wäre, wo er nämlich dann schon lachen hat müssen, so, ha, ich würde jetzt lachen, wenn er in die Box fährt, mit, oh, da ist der Marzipan vor ihm, ich fahre schnell in die Box.
Ach Gott, toller Restart, toller Restart, nach dem Safety Car, super gemacht, also eigentlich sehr solide. Das nächste Mal braucht der Verstappen eigentlich nur dieses Viehzellchen an Glück, was der Sir Lewis Hamilton immer hat, ja? Und dann, glaube ich, ist es soweit.
Ja, aber da hast du halt wirklich gemerkt, dass der Mercedes doch auch sehr schnell ist, weil der Verstappen ist nie weggekommen. Mhm. Also der ist jetzt nie davon gefahren, also denkst, okay, das ist jetzt eine sichere Geschichte. Der Hamilton war immer hinten irgendwo. Mhm. Und ich denke, ich bin gespannt, wie lange der dann dem Druck dann auch standhält, wenn du weißt, den hast du fast das ganze Rennen, der hat den Hamilton ja fast das ganze Rennen im Knack gehabt.
Ja.
Ich glaube, so happy wird der Verstappen dann nach diesem Rennen auch nicht sein.
Ja.
Der Perez wird auch nicht ganz happy sein. Der Herr Marco wird nicht happy sein.
Der Christian auch nicht.
Das ist halt, die haben ja wieder so groß daher geredet am Anfang der Saison mit, oh mein Gott, wir werden das total spannend machen und wir sind besser als Mercedes. Und Mercedes so,
ha. Ja.
Mercedes. Ja, da muss man sagen, die haben das gut gemacht mit dem Hamilton.
Shampoo.
Ja, das war echt einer von den Momenten, wo der Hamilton dann in die Box gefahren ist, haben wir gedacht, okay, jetzt will ich wissen, was macht Red Bull? Ich glaube, wäre ich bei Red Bull, hätte ich ja den Verstappen gleich reingeholt danach. Mhm. Also ich hätte ihn dann ja nicht ewig draußen gelassen.
Also sollte Formula One mal ein Rennstall werden? Seht ihr mich bei den Häppchen und Frau Panschur als Chefstrategin?
Außer Red Bull hat sich schon gedacht, okay, die sind einfach schneller und wir gewinnen das eh nicht mehr. Lass man halt jetzt einmal draußen und schauen einfach, dass wir den Bottas noch eben auf hinten behalten auf dem dritten Platz und dann wechseln wir halt einfach spät, dass wir wenigstens schnellste Rennrunde dann noch holen.
Ja, und ich glaube ja, Mercedes, die ja eine strategische Meisterleistung, kann man fast sagen, hier auf den, wie sagt man, am Tisch gehaut haben. Die haben, glaube ich, schon am Samstag dran gedacht. Bei der Reifenwahl.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Natürlich, die haben ja viele
Szenarien. Also sie denken ja immer
die
dran.
Die haben ja da eine Schublade, weißt du. Die machen die auf und sagen, aha, da ist jetzt das, okay, passt, dann holen wir das. Und dann trifft das ein, okay, dann nehmen wir das hier.
Beate, bald Chefstrategin bei Mercedes. Bist du deppert?
Und Lewis Hamilton, wie der sein 100. Pole geholt hat, das war ja auch so emotional, wie der sich auch gefreut hat und den ganzen Menschen in der Factory gedankt hat und richtig schön. Also ich habe mich richtig mit dem mitgefreut und der wird mir immer sympathischer. Das war vor ein paar Jahren, war mir Hamilton eigentlich, da mochte ich zwar Mercedes, der ist mir da immer so ein bisschen aufgesetzt, nett und zuvorkommend vorgekommen, weil man gedacht hat, so nett kann doch kein Mensch sein. Ich meine, gebitte. Welcher Mensch ist so nett? Und mittlerweile glaube ich dem das halt wirklich, dass der echt so ein herzensguter Mensch ist.
Ja, ich mag
der
ihn
hat
sehr.
Auch, der strahlt auch, das ist auch, der strahlt auch mit den Augen.
Ja.
Und könnten wir auch bitte über Bottas reden?
Ja.
Über sein schweres Los. Bottas, der ewige Dritte. Ich kenne wirklich niemanden, egal wo und in welcher Sportart, der dritter Rara sein könnte als er. Ich glaube auch, wenn es fast nicht eine Weltmeisterschaft geben würde, in Dritter sein, Bottas wäre Dritter. Der ist einfach so Dritter.
Ich frage mich, bei so einem Bottas-Lookalike-Wettbewerb wäre er wahrscheinlich dann auch Dritter.
Ja. Ja, jetzt haben wir eine Woche Pause. Wir können ja auch was verlautbaren. Wir sind ja unterwegs. Es ist ja Formula One on Tour.
Ja.
Es ist kommendes Wochenende die European Le Mans Series am Red Bull Ring und wir werden dort sein und eine Podcast-Folge von dort machen am Red Bull Ring.
Die Formula One Reisegruppe.
Da sind auch so extrem coole Fahrer mit dabei. Eben auch der Kubica fährt da ja mit, die Vries ist mit dabei. Ja. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt oder so, wenn es irgendwas gibt, was euch besonders interessiert am Red Bull Ring selber oder was auch immer, schreibt es uns entweder über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse.
box@formula1.at.
Und was uns auch nämlich immer sehr freut, wenn ihr uns Feedback schickt. Egal ob gut oder schlecht, wir freuen uns einfach. Werfen wir einen kleinen Blick in unseren Speakers Corner und möchten einfach nur Danke sagen für eure Nachrichten.
Yeah, thank you guys. Thank you for your support. You're all legends.
Die liebe Isabella hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar, dass sie nämlich, und das hat mich sehr gefreut, die neue Folge beim Hula Hupen hört. Also sportlich unterwegs, die liebe Isabella. Und mit ihrer Schwester hört sie ihn auch sehr oft. Und die meinen dann, das könnten ja auch wir sein. Ja, finde ich cool. Also seid ihr auch zwei unglaublich lustige zwei Frauen. Sie hat uns auch Feedback gegeben zur letzten Folge. Da haben wir über Portimao gesprochen. Und über ein Rennen, das ja es war entspannend. Und deswegen haben wir uns ja überlegt, ob wir Portimao als Meditationsfolge rausbringen, als Einschlafhilfe. Genau. Und da haben wir euch, liebe Formula One-Gemeinde, gefragt, ob euch das überhaupt interessiert.
Wollt ihr das?
Ja, ob ihr das überhaupt wollt. Isabella hat gemeint, bitte macht doch diese Idee mit dem Einschlafen, das finde ich super. Okay, dann machen wir das.
Es ist auch, über Instagram sind da auch Nachrichten reinkommen, dass die das auch sehr lustig finden. Ja. Und dann müssen wir uns tatsächlich jetzt irgendwas überlegen. Wir können ja nicht das Rennen als Ganzes auf YouTube stellen. Da kriegen wir, glaube ich, mit Formel 1 ein Problem mit den Rechten und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden uns da was überlegen, wie wir das machen können. Und Feedback auch reingekommen von der Johanna. Die hat geschrieben, seit einem Jahr hört sie schon einen anderen Formel 1 Podcast und hat ein bisschen Angst gehabt, dass sich die Themen irgendwie wiederholen. Aber ihre Angst war unbegründet. Jetzt muss sie zwei Podcasts hören. Ja. Also es freut uns wirklich sehr, dass wir auch bei der Johanna so zum Pflichtprogramm geworden sind am Montag, wenn es die neue Folge gibt.
Ja. Das ist sehr schön.
Und in zwei Wochen sind wir dann in Monaco. Also nicht wir, die Formel 1. Dann verabschieden wir uns. Cheers. Ja. Cheers. Ja. Tschüss.
Hasta luego.
Box. Oh my God, yes! Holy mac and cheese balls.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.